Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, euch zu unserem neuesten Shiur zu Masechet Megillah einzuladen. Wir sind jetzt bei Daf Chafhe Amud Aleph unten bei der Mishne. Und wie ich das jetzt mit einem Screenshare zeigen werde. So. Eine Sekunde. So. Hier sind wir stehen geblieben. Das letzte, was wir hatten, war Omeru Mizarachal Otiten Lavir Lamolech. Er reinterpretiert das Moloch-Verbot als Mischin-Verbot. Sehr nett, dass er das Verbot gegen interkonfessionellen Ehen stärken möchte, aber man tut das nicht durch den, dass man lügt in die Torah, sondern man muss als wahrheitgetreu unterrichten. Okay, also, jetzt sind wir bei der nächsten Mishnah. Maaseh Reuven nikra v'lo mitargem. Die Geschichte mit Reuven wird gelesen und nicht übersetzt. Oh. Was ist das? Maaseh Reuven? Ist etwas, das man liest?
Gebetvertauschung.
Der was?
Gebetvertauschung.
Ja. Also das ist schon die Interpretation von Rashi. Aber es steht eigentlich in der Tora, ich zeige mal kurz. Steht auch in der Okay, so. Vatamot Rachel, wir sind im 35. Kapitel von Sefer Breshit. Vatamot Rachel, Rachel ist verstorben. Vatikaver, und sie wurde beerdigt. Bederech Ephrata, auf dem Weg nach Ephrat, I Beit Lachem, das ist Beit Lachem, Vayetzev Yaakov Matzeval Gvurata, und Yaakov hat einen Grabstein errichtet, I Matzevet Gvurat Rachel Adayom, das ist die Matzeva, der Grabstein auf der Grabstätte von Rachel bis dem heutigen Tag, was an sich übrigens ein sehr interessanter Satz ist. Was bedeutet Adayom Hazeh und wo ist diese Stätte vermutlich? Das sind all sehr interessante Dinge, die wir jetzt nicht tun werden. Uns interessiert, dass sobald die Rachel verstorben ist, jetzt eine neue Familiensituation entsteht, nämlich die geliebte Frau von Jakob ist verstorben. Und was geschieht jetzt? Was geschieht jetzt ist Folgendes. Weil Isa Israel und Israel, also Jakob, fährt fort. Vayet Aholo, und er schlug sein Zelt auf, Mehala le Migdal Eder, jenseits von Migdal Eder. Vayhi und es war Bishkon Israel bei Eretzai, als Israel in jedem Land, in jedem Gebiet ruhte. Vayelech Ruven, und Ruven ging, Vayishkav et Bila. Und er... Also wenn man das jetzt sehr wörtlich übersetzen möchte, heißt das, er schlief mit der Bilha. Pilegesh Aviv, die Nebenfrau, Beifrau seines Vaters. Bei Shma Israel und Israel, also Jakob hörte. Bei Jubne Jakob Shlemasar und die Söhne Jakobs waren 12. Mehrfachig merkwürdig. Die erste Sache ist, was Ruven hat was getan? Ist das vorstellbar, dass Ruven das getan hat? Und was ist dann die Erwiderung? Also Jakob hört davon. Und was ist seine Antwort? Erwiderung? Nichts. Es gibt hier ein P. Das nennt man Parasha Beemza Pasuk. Ein neuer Absatz inmitten des Satzes. Weil das nächste ist, weil Juben Jakob und Masar und sie waren 12 Söhne, nämlich die Kinder von Lea, die Kinder von Rachel, die Kinder von Bila und die Kinder von Silpa. Die werden alle aufgezählt. Da ist was los. Es ist klar, dass der Text der Tora uns auf etwas hinweist. Etwas ist geschehen. Und wir hätten denken können, dass dieses Ereignis zur Zerstörung der Familie und insbesondere zur Ausstoßung von Reuven aus der Familie führt. Und statt dem bei Juben Jakob Stemassar, nein, sie bilden eine Einheit. Und jetzt kann man anfangen, das auszulegen. Die Masechet Shabbat lernen, mit Ausnahme von mir, der noch weit hinterstellig ist, also die mehr oder weniger mithalten, haben schon die Gemara gelernt, wo es verschiedene Ereignisse aus dem Tanach erwähnt werden. Was heißt, jeder, der glaubt, dass Sohn so gesündigt hat, das heißt, nicht, dass die Person keine Sünde beging, aber nicht die Sünde, von der man dachte. Und so wird ausgelegt in diesem Geiste, dass David mit Bathsheba nicht wörtlich Ehe gebrochen hat. Das ist, und dass Ruben nicht, also nicht tatsächlich geschlafen hat mit der Brautfrau seines Vaters, mit Bila. Sondern es ist was anderes geschehen. Das ist, was Ruth erwähnt hat, das Verwechseln der Betten. Es geht hier darum, um den Status der Mutter. Er wollte den Status seiner Mutter Lea aufrechterhalten oder verbessern. Ja, es geht darum. Was wichtig ist für uns, ist jetzt nicht, dass wir eine lange Ausforschung von was eigentlich, wie man den Tanach dort auszulegen hat und was die verschiedenen Kommentare sagen. Nicht das ist unser Thema. Unser Thema ist was anderes. Es ist ganz deutlich von diesem Text, dass der Text nicht 101% wörtlich zu verstehen ist. Was genau anders zu verstehen ist, ist jetzt nicht das Thema. Eine Übersetzung wird nicht reichen. Und das ist genau, was die Mischne sagt. Maase Reuven, die Geschichte mit Reuven, Nikra liest man aus dem Sefer Torah, wenn man jene Parasha liest, Volomit Targem, es wird aber nicht übersetzt. Die Übersetzung überspringt man. Maase Tamar, die Geschichte von Tamar und Amnon, das heißt, Entschuldigung, Tamar und Yehuda, wo Yehuda mit seiner Schwiegertochter geschlafen hat, das ist wörtlich geschehen. Also, ich hätte Mühe, das nicht wörtlich zu erklären, weil am Ende dort zwei Kinder geboren sind. Und mit Targem wird auch übersetzt. Maase Egel, die Geschichte mit dem Egel, Harishon, ja, Nikra mit Targem, der erste Teil wird gelesen und übersetzt, war Sheni, und das zweite Teil, Nikra, Volo mit Targem. Was ist Maase Egel Harishon, das ist der Sheni? Sagt Rashi. Maase Egel Harishon, Kol Parashat Egel, Ad, Vashlichu Ba'esh. Bis dem Punkt, wo Aaron erklärt, er hat den Egel, also das Gold, hineingeschmissen im Feuer. Bei Yetzer Egel Azeh und rausgekommen ist dieses Kalb. Bis dort liest man und übersetzt. Ja? Ma shechazar Aaron v'siper ha'maase, was dann Aaron das Ganze nochmals erzählt, u'karui maase Egel Asheni. Das nennt man die zweite Geschichte vom Egel. Schauen wir das mal an. ויהרם כמשה משה שמשה לרדת מן ההר, das Volk sah, dass Moshe zögert, oder besser gesagt, nicht zögert, sondern sich verzog. Er nahm Zeit, um vom Berg herabzukommen. ויקהל עם על אהרון, und das Volk versammelte sich rund um Aaron. Nicht scharten sich rund Aaron, sondern sie eine Masse kam dort. Und im Ruhelauf sagten zu ihm, Kum Aselanu Elohim, geh und mach uns Götter, Asher Kula Faneu, die vor uns gehen werden. Gizem Moshe Ish, denn dieser Mensch Moshe, Asher Elanu Mea Tuzheim, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, Loya Danu Mea Yalo, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Yomer Elem Aaron, und Aaron sagt, tut so und so. Okay. Dann haben wir die Geschichte, bis dem 6. Vers. Vaydaber Hashem im Moshe, und Gott sprach zu Moshe, Lech red! Du musst jetzt wieder vom Berg hinab, dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, ja, hat Verderben angerichtet. Okay, dann gehen wir mal nach dem Gebet Moschees. Naifen, Vayered Moshe Minar, Moshe wandte sich und kam hinab vom Berg, schnell und er hat die zwei Bundestafel in seine Hände. Er hat sie dann gebrochen, wie wir wissen. Ja? Weihi, und zwar, kasher krave el machane, als er sich dem Lager näherte. Vayaret Egel, er sah Egel und so weiter. Dann, Weishlach miyadav et aluchot, ja, und er schafft et aluchot, die Bundestafel schmeißt er fort, Weishaber otam tachat har, er hat sie gebrochen am Fuß des Berges. Weikach et Egel, und er nahm den Egel, Weishrof Weish, er hat verbrannt. Was sagt Rashi? Weishrof Weish. Geht noch weiter. Weitkhande Shredak, er hat verbrannt und er hat dann zermahlen. Weisra hat Nehemiah verbreitet auf dem Wasser. Weyashkat Bnei Israel, er ließ die Bnei Israel davon trinken. Weyomer Moshe Aaron, Moshe sagt zu Aaron, mehr als Alcham, also was hat voll dir getan, dass du sowas betreut hast. Weyomer Aaron, sagt Aaron, Alichar Afadoni, du sollst nicht zornig sein, mein Herr. Du weißt doch, wie bösartig das Volk sein kann. Sie haben mir gesagt, mache ein Wimruli Aselanu Elohim, mache uns ein Götzen. Asher Kul Fanele, die gehen sollen vor uns, Gizem Moshe Isha, Asher Elan Meretz Mitzrayim, Loedan Meolo, wir wissen nicht, was geschehen ist mit Moshe. Dann habe ich gesagt, jeder, der Gold hat, soll bringen. Womar Lehem, Lemisa, wer hat Gold? Weit Paraku nimmt es ab von sich. Weit Nulis haben es mir gegeben. Ich habe es hineingeschmissen im Feuer, weil jetzt egal ist, und dieser Kalb ist herausgekommen. Dann heißt es, weil ja, Moshe Tam, Kifaruah und Moshe sah das Volk, dass es zügellos geworden hat. Er war. Und das, weil Aaron das getan hat. Und Moshe stand im Tor und sagte: Mila Shemelei, wer zu Gott ist, komme zu mir. Und der ganze Stamm Levi kam zu ihm. Und er sagt zu denen, so sagt der ewige, der Gott allmächtige Israels und so weiter. Das ist Masse Egel Hasheni. Hier ist der Bruch nach Rashi. Ja? Bisher übersetzt man von hier nicht. Masse Egel Hasheni. Kol Parashat Egel Ad Vashlicheu Va'esh ist Masse Egel Rishon. Okay.
Frage, ich nehme an, es kommt vielleicht noch, was ist an dem zweiten Teil so schlimm, dass man ihn nicht übersetzt?
Okay, warten wir. Kommt eine noch, jede Sache in seine Zeit. Okay. Jetzt das einzige Problem, das ich in dieser Sache habe, ist, Rashi sagt, Masse kol parashat Egel ad vashlichei va'esh ist Masse Egel Rishon. Das zweite, v'sefer v'shachazar Aaron, als Aaron wiederholt hat, v'siper Masse, was erzählt, du kaui Masse Egel Hasheni, das sind mein zweite Masse Egel. Und shekatuv bo v'yetzer Egel Haze. Das ist jetzt ein Widerspruch. V'yetzer Egel Haze ist in diesem Vers, wo steht vashlichei va'esh. Also das passt nicht. Das geht hier nicht. Nochmals, ich zeig mal. Ja, sagte Aaron, ich habe denen gesagt, Lemisa wird Gold, it paraku, zieht es ab, weit nuli, dass man es mir geben soll. Das ist doch genau das. Also will Rashi sagen, dass bis hier ist Masegel Rishon, das ist Masegel Hasheni. Nicht nur das, sondern Rashi sagt, Aaron wiederholt, aber Entschuldigung, die Wiederholung hat doch hier angefangen. Vayomer Aaron, und Aaron sagt, das ist das Letzte, das neu ist. Und da sagt er, Vayomer Lisa mir gesagt, Selanu Elohim, mache uns Götter. Das ist doch genau, was hier steht. Selanu Elohim, Asher Chul, mach uns Götzen, die gehen sonst von uns. Deshalb, wenn wir hier im genau schauen, gibt es ein Aleph. Vielleicht gibt es eine andere Leseweise. Dann gehen wir, wo kommt der Aleph? Schauen wir mal hier. Ah, hier. Hagaot Marav Ronschburg. Ich möchte gerne wissen, welche Stadt das ist. Das sieht, ich hätte gedacht Regensburg und der Gimmel fehlt, aber das ist nicht, was steht. Also ich habe keine Ahnung, von welcher Stadt er kommt. Aber irgendwo in Rheinsburg vielleicht. Rashi sagt er, Milat vashlicheu nimchak. Man muss das Wort vashlicheu hier löschen, ausmerzen. Und statt dem geschrieben, vaisrof. Aha! Was heißt das? Vayi und es war, kasher karav el machane, als Moshe sich dem Lager näherte, ויירא את העגל הזה, דס גולדנה קלב, ומחולות, ויחרף משה, אז ירצון, וישלך מידו את הלוחות, יראתי תפל עמבוד משמש. ויקח את העגל, אשר עשו, ננם דן עגל דן מנהיה גשתלת הת, וישרוף באש, ופברנטס, אין פויר, ויתחנת, אשר דק, ונרצמלטס, ביזס פיין ואר, hier steht, weil ich schroff war ich. Das heißt, jetzt, nach der Korrektur von Agot, Marav, Unschburg, haben wir hier, bis hier ist Masse Egel Arishon, bis hier. Und dann, bei Jome, Moshe, Aaron, Moshe sagt zu Aaron, was hat dir das Volk angetan, dass du so gehandelt hast? Da haben wir, wo Aaron wiederholt, das ist Masse Egel Hasheni. Diese drei Psukim. Gut, jetzt ist das sinnvoll. Das zeigt uns, dass es nicht reicht, um die Mishnah anzuschauen, um Rashi anzuschauen. Man muss mal auch an diese kleine Buchstabe denken. Okay. Jetzt gehen wir zurück zur Mishnah. Ja. Birkat Kohanim. Ja, Birkat Kohanim, das ist eine Parsha letzter Woche, die der Priester segnet. Birkat Kohanim. Maase David ve'Amnon, ja, die Geschichte zwischen David und Amnon, was ist da geschehen? Da haben wir auch eine kleine Buchstabe, schauen wir mal, was das ist. Ja, Agota Bach, Gimel, Maase David ve'Amnon, Lo fügt er hinzu, sehr, sehr, sehr wichtig, ein Lo. Okay, und ja. Also die Birkat Kohanim und die Geschichte mit David und Amnon, muss man hier sagen, lo nikrein velo mitagimin. Man liest sie nicht und man übersetzt sie nicht. Das ist jetzt auch ein bisschen problematisch. Warum ist das problematisch? Weil Birkat Kohanim ist ein Teil von Parshat Masor, das liest man wohl. Okay. Lassen wir noch. Wir müssen nicht alles
Frage.
Ja.
Verständnisfrage. Maase David ve Amnon ist Amnon und Tamar?
Amnon und Tamar, ja. Und dann später die ganze Geschichte. Mhm. Okay. Dazu sagt Rashi, das ist schon in der Gemara, aber ich darf darauf hinweisen. Mefaresh besefer Maase David ve Amnon lo nikrin baftara. Man macht nicht keine Haftara daraus. Okay. Das geht sehr gut. Man liest ja nicht den ganzen Navi, alle prophetischen Abschnitte lesen wir nicht im Jahr. Und deshalb kann man ruhig eine Auswahl treffen, die nicht diese Geschichte einschließt. Ja? Es ist keine Haftara. Aber Birkat Kohanim, das ist ein bisschen problematischer. Okay. Dann, En Maftirin beMerkava. Ja. Man tut nicht Haftara sprechen Merkava. Was ist Merkava? Der erste Kapitel vom Buch Jecheskel.
Tut man aber auch.
Ja, tun wir auch, stimmt. Das ist ein Problem. Das heißt, man macht keine Haftara zu Merkava, wo das göttliche, himmlische Reitzeuge aus Engeln beschrieben wird, was eigentlich ein erstaunlicher Kapitel, der aber fast unverständlich, also nicht fast, unverständlich ist. Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda erlaubt es.
Okay.
Und Rabbi Eliezer Omer, En Maftirin, Bodai, Jerusalem, da haben wir einen kleinen 3. Schauen wir mal, welcher Pasuk 3 ist. 3, Ben Adam, Bodai, Jerusalem, et Toavotea, du Mensch, lasse Jerusalem wissen, gebe ihr bekund ihre Gräuel. Jecheskel, 16. Kapitel. Daraus machen wir auch keine Haftara. Okay, das ist die Mishnah. Gibt es Fragen zur Mishnah? Dann habe ich eine Frage. Bach hat uns verraten, dass der richtige Text eigentlich hier ist, Nachdem David war nun lo nikraim, velo mitargimim. Hier muss man ein lo hinzufügen. Ein lo hinzuzufügen ist sehr, sehr eine riesige Sache. Damit ändert man eigentlich die Deutung der Mischne. Woher wusste der Bach, dass man dann lo hineinfügen muss? Und nehmen wir an, dass der Bach Manuskripten gefunden hat, wo das lo drin steht, dann muss man dennoch fragen, und warum zieht er diese vor den anderen, wo das Lo nicht drin steht vielleicht? Die Antwort kommt hier. Tanur Rabbanan, die Rabbin haben gelernt, Yesh Nikri Num Mitargemin. Es gibt solche Abschnitte, die gelesen werden und übersetzt werden. Das ist fast alles in der Tora. Yesh Nikri, es gibt Dinge, die gelesen werden, Velo Mitargemin, die man nicht übersetzt. Yesh Lo Nikri, Velo Mitargemin. Es gibt solche, wo weder noch geschieht. Das heißt, wir haben Paralleltraditionen, Parallellisten aus Breitot und wir können sie mit der Mischna vergleichen. Und dann kann man sehen hier, ja, außerdem gibt es auch ein Wav hier. Das heißt, das Wav, nicht Nikri, nein, das nicht. Nikrein, Volomitagimim wäre möglich, aber hier wissen wir von Parallelstellen, dass das Lo dazu gehört. Okay. Jetzt haben wir einen mnemonischen
Hinweis.
Es
wäre ja auch in Rashi Lomitagimim, oder?
Ja. Ich will nur, ich wollte auf der Breisinne hier hinweisen. Aber ja, lo nikrein velo mitargemin, mefaresh besefer maase David Amnon. Also Rashi sagt, dass sich das insbesondere auf der Geschichte mit David und Amnon bezieht. Okay, das ist Rashi, den wir schon gesehen hatten. Jetzt haben wir einen mnemotischen Hinweis, ja, blat akane nishpe siman. Das ist ein Hinweis auf was jetzt gelehrt wird. Was wird jetzt gelehrt? Es heißt Eilu Nikrin Umitagimin. Diese werden gelesen und übersetzt. Und dann gibt es ein kleines Intermezzo, ein Siman. Okay. Damit wir, was später folgt, in Erinnerung halten. Masev Reshit. Was ist die Schöpfungsgeschichte? Nikra wird gelesen und mit Targem und übersetzt. Sagt die Gemara, aha, okay. Pschita, warum nicht? Was ist das Problem? Eine schöne Geschichte. In allen Kindergärten erzählt man das, in allen jüdischen Kindergärten. Das ist eine der, sagen wir mal, tollen Geschichten, die so leicht verdaulich sind. Sagt die Gemara, aha, ist leicht verdaulich. Was geschieht, wenn ein Mensch das liest? Er fängt an, Fragen zu stellen. Mau, das Thema, was würdet ihr sagen können? Atule, Shiule, man wird dazu kommen, auf dieser Basis Fragen zu stellen, nämlich Malemala, Malemata. Was war vor der Zeit? Was wird sein nach Ende der Zeit? Ja? Was ist im Himmel? Was ist auf Erden? Das ist, es gibt eine Gemara in Masechet Chagiga, die sich damit beschäftigt. Ja? Was ist oben, was ist wörtlich, was ist oben, was ist unten? Und mal ifnim, was ist früher, und mal auch, was ist später. Ja? Sagt das Wort, was heißt vorher und nachher? Pirush. Ma besof gvule olam le mizrach ul marav. Ja? Erste Erklärung, was ist jenseits der Welt? Ganz im Westen, ganz im Osten. Inami, andere Erklärung. Ma aya kodem sheshetim ebreshit. Was war vor den sechs Schöpfungstagen? Maie achar shichle olam. Was wird sein, nachdem dass die Welt aufhört zu existieren? Warum braucht das Wort die zweite Erklärung? Die erste Erklärung scheint sehr gut zu passen für Menschen, die der Flat Earth Society gehören. Im Mittelalter war das nicht lächerlich wie heute. Im Mittelalter war das eine echte Meinung von vielen Leuten. Aber Tosfot selbst sagt uns in Masechet Avodah Zarah, dass die Welt rund ist. Tosfot sagt, dass die Welt rund ist. Ja, also es ist ein Jerushalmi, es war denen nicht unbekannt. Und daher gibt es die zweite Erklärung, die auch passt, wenn wir wissen, dass die Welt rund ist. Okay. Wir hätten Angst, aber dass die Menschen solche philosophische Fragen anfangen zu stellen, die nicht jeder zu jeder Zeit stellen soll. Das sind Fragen, die man mit sehr viel Überlegung stellen soll. Man soll sie einem Lehrer stellen, der weiß, wie damit umzugehen. Man muss sich dafür sehr besonders vorbereiten, für das Wissen solide mit den beiden Beinen im Yama Talmud stehen, ja, sich ein riesiges Commitment, fest an Gott glauben, seine Schöpfung. Es gibt viele Dinge, die nötig sind, bevor man dazu kommen kann, wie heißt es, um solche philosophische Fragen zu stellen. Und daher sagt die Gemara, man soll sich so einfach anfangen, diese Art Fragen zu stellen. Insbesondere gibt es dabei Fragen, die nicht einmal zu lösen sind. Es ist unmöglich, sie zu lösen. Würde ich denken, dass man deshalb, wenn man Parshat Bereshit lernt, dass man die Fischöpfungsgeschichte nicht übersetzt, kann Maschmalon kommt es uns hören lassen, dass man es dennoch auch übersetzt. Maselot, Ushtevnotav, die Geschichte von Lot und seine zwei Töchter, die er verschwangert hat, Nikra wird gelesen und mit Targem und übersetzt. Sagen wir, Pshita, natürlich, warum nicht? Mahu de Thema, was würde ich denken? Nechush, man soll fürchten, Lichvodot Abraham. Wenn man so eine Geschichte über Lot erzählt, dann ist es nicht nur ein Hohn von Lot, sondern auch von Abraham, der sein Vetter war. Kamashmalan, kommt es mir hören lassen? Nein, auch da macht nicht aus, wir lesen und übersetzen die Geschichte von Lot und seinen Töchtern. Maase Tamar, die Geschichte mit Tamar, Yehuda und Yehuda. Ah, hier ist klar, was Rashi uns früher verraten hat, ist hier in der Gemara. Die Geschichte von Tamar und Yehuda, Nikra wird gelesen und mitargem und wird übersetzt, sagt die Gemara auch hier. Pshita, natürlich, Mao, das Thema, was würdest du denken können? Lechu, Shlichvodo, Yehuda, die ganze Geschichte ist sehr unangenehm für Yehuda. Yehuda schneidet schlecht ab. Sagt, weil Tamar meinte alles Leshem Shamayim. Sie wollte ein Kind von der Familie von Yehuda. Und sie hatte vom ersten verstorbenen Mann keine Kinder, weil der nicht wollte, dass die Tamar schwanger wird. Sie hatte vom zweiten keine Kinder, der auch nicht wollte, dass Tamar schwanger wird. Und sie wollte aber ein Kind. Juda hingegen, was heißt, wie steht es? War Yered Juda. Juda ging hinab. Das ist ein Hinweis im Vers, dass, wie Rashi sagt, Yarad Migdulato. Er ist geistig abgestiegen und er glaubte mit einer Hure entlang des Weges sich mit ihr zu vergnügen. Kamashmalan kommt die Mishnah, die bereit eigentlich uns hören lassen. Shabcheu, es ist ein Shivchei, es ist sein Shevach. Ja? Die Geschichte hat zwar etwas Schamvolles zu Juda, aber überwiegend ist was? Sein Lob. Warum? Der Odi, weil er anerkannt hat, dass er die Tamar verschwangert hatte. Und gesagt hat, Tzadka mimeni, sie hat mehr Recht als ich. Maase Egel Arishon, Nikra mitargem, die erste Egelgeschichte wird gelesen und übersetzt. Seite Gemara Pshita, natürlich, Mao, das Thema, was würde man sagen können? Israel, die ganze Geschichte ist sehr unangenehm für die Juden, dass sie einen Götzen gemacht haben. Kamashmalan, lehrt uns die Breiter, Kol Sheken. Denn Nichalu, Kapara. Nein, auch jene Generation, die sich daran beteiligt hat, freut sich, dass man über ihr Hohn liest und es übersetzt und dass das bekannt ist, damit sie sich schämen. Warum? Weil sie damit Verzeihung für diese Sünde bekommen. Kapara, sorry, ich habe gesagt Kapara Klalot. Kapara. Ihr nächstes. Klalot uvrachot. Die Abschnitte der Tochecha, der Zurechtweisung, die Klalot und die Brachot. Ja? Also, was ist damit? Nikrin, die werden gelesen und mit Targemin, sie werden übersetzt. Sag ich mal, ach hier, Pschita, natürlich. Mau, das Thema, was würdest du sagen können? Nechus, man soll befürchten. Dilma, feige Datei der Zibure. Wenn die Leute die Fluchen hören, die in der Zurechtweisung stehen, dann werden die Leute davon, ihre Knien werden beben und schwach werden. Sie werden durch die Knien sinken, nicht weil sie sich am Boden vor Gott werfen wollen, sondern weil sie einfach keine Kraft mehr haben. Sie werden total erschüttert. Kamashmalan, komm, lass uns hören lassen. Das, nein, man muss es dennoch übersetzen. Es gibt dazu eine sehr tolle Geschichte, die in einer sehr tragischen Zeit oder nach einer sehr tragischen Zeit, in einer sehr schwierigen Zeit geschehen ist. 1945, nach der Befreiung, ich muss genau schauen, welche Parascha man damals gelesen hat. Eine Sekunde. So, am 25. Jahr Parashat Bamidbar. Okay, gut. Ich bin nicht sicher, wie relevant das ist, was ich jetzt gezeigt habe. Ich erzähle die Geschichte und ob es jetzt relevant ist oder nicht, werden wir, also das Datum ist jetzt eine Nebensache. Nach der Befreiung hat man relativ schnell angefangen, um das jüdische Leben wieder aufzubauen. Die Amerikaner haben also insbesondere der Joint Distribution Committee zusammen mit dem amerikanischen Militär haben Torarollen, Sidurim, Chumashim, sogar ein Talmud gedruckt. Man hat versucht, wieder das jüdische Leben aufzubauen und auch das religiöse Leben war ein wesentlicher Bestandteil davon. Man hat Schulen errichtet, NDP-Camps und vieles anderes. Was ich nicht weiß, also nicht mit Sicherheit weiß, aber ich vermute, dass diese Geschichte nicht von Mai, sondern eher vom Sommer, Ende vom Sommer 1945 stammt. Weil man brauchte ja Zeit, um sich zu organisieren. Und nach der Befreiung von Auschwitz durch die Russen, es sind nicht die Russen, die das religiöse Leben aufgebaut haben, sondern die Amerikaner. Der Klosenburger Rebbe war in einem DP-Camp. Der Klosenburger Rebbe war in einem DP-Camp. Man hat dort eine Synagoge gehabt. Man hat vermutlich viele Synagogen gehabt, aber es geht hier um diesen einen Minyan, wo der Klosenburger Rebbe gedaffen hat. Der Minhag ist, dass während man die Fluche in der Zurechtweisung liest, dass man sie leiser liest als den Rest. In einem kleinen Minyan heißt das tatsächlich, dass man leiser liest. Also statt normal ein bisschen laut zu reden, redet man so leise und man liest es. In großen Synagogen geht das nicht und deshalb liest man davor und danach sehr laut, damit man die Zurechtweisung fast normal laut liest. Ist jetzt Nebensache. Wichtig ist, man liest die Zurechtweisung normal leise und genau das geschieht beim Klosenburger Rebbe. Der Baal Kriya liest aus der Tora und er liest leiser. Und da sagt der Klosenburger Rebbe vor dem ganzen Publikum, sagt er, Heche. Und er versteht nicht, er glaubt, vielleicht kann der Klosenburger Rebbe nicht so gut hören. Und dann sagt er es ein ganz wenig lauter. Und der Klosenburger Rebbe sagt nochmals, Heche. Und dann geht es noch ein bisschen. Und dann sagt er, der Klosenburger nochmal, sagt nochmals, Heche. Und der Balkir versteht nicht. Und plötzlich unterbricht der Klosenburger Rebbe und sagt, wir haben keine Angst vor diesen Fluchen. Wir haben sie erlebt, sagt er, der gerade aus der Höhle der Nazis diese Hölle überlebt hatte. Er hat überlebt, er hat seine ganze Familie verloren. Sagt er, wir haben es überlebt, wir haben keine Angst mehr davon, lese laut und der Segen, insbesondere der am Ende der Zurechtweisung ist, denn ist der nun, jetzt ist die Zeit, dass der Segen in Erfüllung kommt. Also ich nehme an, das war Kitavo gerade vor Rosh Hashanah, aber es gibt eine geringe Chance, dass das eine sehr geringe Chance, dass ich mich irre. Aber ich werde mal annehmen, das war wahrscheinlich Kitavo. Also, hier heißt es, es wird gelesen und übersetzt. Heute übersetzen wir nicht mehr, aber es gab die Frage, ob leise oder laut. Also deshalb die Geschichte mit dem Klosenbogen. Okay. Und das ist genau, was hier steht. Man befürchtet, vielleicht werden die Leute schwach werden davon, sie werden zu beängstigt sein. Und die Antwort ist nein, man übersetzt es dennoch. Und ja, okay. Azarot ve'onshin. Die Vorwarnungen und die Strafen. Vorwarnungen von was? Die Strafen von was? Ja, in allgemeinem. Ja? Sagt die Gemara vielleicht, wenn man hört, wie man verwarnt wird und was die Strafe ist, dass die Menschen aber dazu kommen werden. Mau, der Thema, was würdest du sagen? Nechusch, man soll befürchten, Dilma atu leme vad mir'a. Man will doch, dass die Menschen aus Überzeugung Gott dienen, nicht weil sie fürchten, bestraft zu werden. Ja, und wenn man denen von den Strafen erzählt, die in der Tora stehen, dann werden die doch aus Furcht werden sie, aus Furcht werden sie das tun und nicht aus Liebe vor Gott. Ja, sagt die Breite, Kamashvalon, dass dennoch man es übersetzt. Das ist kein Argument. Okay. Maaseh Amnon und Tamar, den kennen wir schon. Amnon und Tamar, was früher David und Amnon heißt, Nikra und Mitargem, es wird gelesen und übersetzt. Ups, 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 das ist ein Widerspruch mit was wir gesehen haben. Nikra und Mitargem, es wird gelesen und übersetzt. Maaseh Avshalom, auch die ganze Geschichte mit Avshalom, Nikra und Mitargem. Ja? Wird gelesen und übersetzt. Aha, also genau anders, wie was wir gelesen haben, sagen wir mal. Schita natürlich, warum nicht? Mau, der Thema, was würdest du da sagen? Lechusch, David. Vielleicht soll man David schützen. Kamaschmalan. Das kommt uns hören lassen,
Das kommt uns hören lassen.
dass man es dennoch übersetzen darf. Okay. Anders als was wir gelernt haben, aber so steht es hier. Okay. Maase Pilegesh Begiv'ah. Diese ganze Geschichte von Pilegesh Begiv'ah, das heißt, das war eine Geschichte von jemand, der in Giv'ah, im Territorium von Benjamin, unterwegs war und er ist dort übernächten geblieben. Und was sich dort abspielt, ist etwas ganz Ähnliches zu was sich abgespielt hat, als Lot die zwei Engel empfangen hat. Die Menschen von Sdom dachten, da war jemand gastfreundlich und die wollen was? Die wollen sie vergewaltigen, die Gäste. Und Lot sagt, nein, 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 vergewaltigen mich bitte nur nicht meine Gäste. Was war bei Pilegesh Begiv'ah? Eine ähnliche, nicht identische Geschichte, wo jemand seine zweite Frau, seine Nebenfrau weggerannt war und er geht sie überreden, mit ihm mitzukommen. Und dann sind sie in Giv'ah und in Giv'ah versammelt sich dort eine Menge. Und der Typ aber gibt seine Frau preis, dass man sie vergewaltigen soll. In der Hoffnung, dass die ganze Menge Leute dort sich beruhigt. Und sie beruhigen sich zwar, aber in der Massenvergewaltigung stirbt eigentlich diese Frau. Sie ist sterbend, er entdeckt sie am Morgen sterbend. Und er ist erzürnt, was seine Frau angetan wurde. Wieso ist er erzürnt? Er hat sie preisgegeben. Das ist wenn man mal einen Shiur zu Pilegesh Begiv'ah macht, kann man sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Was dann geschehen ist, sie stirbt und er zerteilt ihr Körper in 12 Stücke und schickt ein Stück zu jedem Stamm Israels, um zu klagen und zu sagen, schaut, das war meine Frau und sie wurde umgebracht, massenvergewaltigt in Giv'ah, das haben die Benjaminiter gemacht, wir sollen sie zwingen, sie müssen da für Gerechtigkeit sorgen. Und so entsteht ein Bürgerkrieg und fast der gesamte Stamm Benjamin wird ausgelöscht. Es bleiben nur ganz wenig Leute, ein paar hundert. Okay. Pilegesh Begiva, Nikra und Mitargem wird gelesen und übersetzt. Sagt die Gemara auch hier. Pshita, natürlich, warum nicht? Mau, der Thema, was soll ich denn sagen? Doch ich nicht vor Benjamin. Vielleicht soll man die Ehre, die Würde vom Stamm Benjamin schützen. Kamashmalan. Kommt die Breiter uns lehren, dass das nicht eine gültige Belegung ist. Nein, man darf es dennoch lesen. Man vertuscht es nicht. Hodait Jerusalem et Toavotea. Ja, das hatten wir auch schon. dieser 25. Kapitel, glaube ich, in Jeskel. Ja, 25. Nein, 16, Entschuldigung. Ja, Ben Adam Odait Jerusalem et Chatotea, verkünde Jerusalem ihre Gräuel. Was ist damit? Nikrau mitargem wird gelesen und übersetzt. Auch das ist in unserer Mishnah. Pshita natürlich, sagt die Gemara, leachuke mit der Rabbi Eliezer. Da kommt die Breita gegen Rabbi Eliezer eine Position einnehmen. Der Tanja, denn wir haben den Breita gelernt. Maser, Vadam Echad, eine Geschichte mit einem Menschen. Shaya kore lemala mit Rabbi Eliezer. Oda et Jerusalem et Tuavotea. Er las, es war im Beisein von Rabbi Eliezer. Warum heißt das Lamala? Weil der Chacham saß, die anderen standen oder möglicherweise rund um ihn in, auf immer höheren Ebenen waren, damit möglichst viele Leute ihn sehen können. Und es gab der eine, der war mit dem Vortrag, Oda et Jerusalem et Tuavotea als Haftarah. אמר לו, אתה גזקת, עד שאתה בודק בתואבות ירושלים, בפור דו הינגייסט, dich auseinanderzusetzen mit den Fehlern von Jerusalem, צא ובדוק בתואבות עמך. Schau mal erstens bei dir in der Familie, alles in Ordnung ist, bevor du die Fehler der ganzen Welt erwähnst. בדקו אחריו, man hat überprüft, was da geschehen ist, was da war. מצאו שמץ צול, und man hat dort was entdeckt. Die Gemara sagt uns nicht, was שמץ צול ist, aber Shemetz Zul heißt in Yuchasin, das heißt, er war möglicherweise ein Mamser, oder wenn nicht ein Mamser, war er ein Zafek Mamser oder irgendetwas dieser Art. Er durfte nicht einfach Menschen heiraten. Vielleicht war seine Mutter nicht ganz koscher oder sein Vater durfte nicht mit der Mutter sein. Und entsprechend hat man da entdeckt, er hatte eigene Fehler. Und Rabbi Eliezer hat ihm gesagt, muss nicht die Fehler von Jerusalem hier erwähnen. Und aber die Breite, die wir gerade gelesen haben, ist mit, die große Breite ist damit nicht einverstanden. Okay. Das sind alle die, die nach dieser Breite gelesen und übersetzt werden. Dann gibt es eine ganze Kategorie, Ve'elu Nikrin, Ve'lo Mitargemin, diese werden gelesen und nicht übersetzt. Dafür haben wir, also ich will mal zurückgehen, eine Sekunde zurückgehen. Wir hatten hier Belat Akan Mishpa als Siman. Was heißt das? Bet ist Bereshit. Lamed ist Lot vermutlich. Ja, die Töchter von Lot. Taf, das muss ich ja, ich habe nicht alles in Erinnerung, eine Sekunde.
Tamar.
Ja, Tamar, genau, danke. Dann haben wir Ein, das ist die Geschichte, eine Sekunde, was ist Ein?
Egel.
Egel, wunderschön. Und dann haben wir Kuf, was kommt nach Egel? Masse Egel, Ascheni.
Klalot.
Klalot, ja, Klalot, sehr gut. Also die Zurechtweisung. Und nun ist, was dann direkt danach kommt. Eine Sekunde. Wir haben die Klalot hier mit Agamin. Ja, Klalot und Brachot mit Agamin. Und dann haben wir Azarot und Onshin, also nun von Onesh. Warum nicht ein? Weil wir jetzt ein für Egel hatten. Okay? Onshin. Und dann haben wir also Balat Akan. Nishpe sind die dann die vier weitere, die folgen. Ja, ich zeige nur, wie so ein mnemonischer Code funktioniert. Und jeder Buchstabe hier, manchmal ist jedes Wort steht für etwas und manchmal steht jeder Buchstabe für etwas. Gut. Übrigens, eine kleine Tosfot, das ist selbstverständlich, aber ich soll das zeigen. Wir haben gesehen, der Mishnah heißt es, man tut nicht Bemerkava Haftara machen, also nicht vom ersten Kapitel Yecheskel. Wir tun das wohl, sagt das Wort. Bekeimalan Gerabiuda, wir befolgen Rabiuda, der es erlaubt. Gut, okay, das war jetzt selbstverständlich.
Ja.
Jetzt machen wir weiter. Au,
au, au, au, au. Was habe ich hier gemacht?
Okay. Wer eh nur nicht mit Argumenta sind die, die gelesen werden und nicht übersetzt werden, Rav Dan Siman. Hier haben wir als Zeichen diese fünf Buchstaben. Resch ein Bet, Dalet Nun. Was sind diese? Masse Ruven, Nikravelo mit Argem. Die Geschichte mit Ruven haben wir schon erläutert, wird gelesen und nicht übersetzt. Masse Berabi Hanina ben Gamliel. Eine Geschichte mit Rabbi Hanina, Sohn von Gamliel. Das ist jetzt nicht in der Tora, das wird nicht. Die Übersetzung wird nicht verboten, sondern das ist eine Geschichte, die das unterstützen kommt. Ja? Der Rabbi Hanina ben Gamliel Shalach, der ging Lichvol, Vaya Kure Hazan Akneset, Vayi Bishkon Israel. Ja? Also die Geschichte ist, dass Rabbi Hanina ben Gamliel in Lichvol ankam. Und der Chazan, Laz, Vaibi, Bishkon Israel, das ist Nordmidian, glaube ich. Eine Sekunde. Zwei, wo ist zwei gegangen? Ah, nein, Entschuldigung. Das ist diese. Bishkon Israel, Baratzai, Vaelech Ruven. Das ist genau das. Ja? Wenn genau das gelesen wurde, ja? Also, dass Ruven etwas getan hat mit der Bila, dann hat er dem Übersetzer gesagt, kleiner Gimmel, hier steht Hafsek, unterbreche, in Klammern, schauen wir mal, was der Gimmel uns sagt. Ja. Ein Jakob Leta, es gibt also gewisse Rezensionen, wo das Wort fehlt, deshalb ist es in Klammern. Aber für uns ist wichtig, dass so oder so er gesagt hat, alte Targem, Elaha Acharon, Elacharon. Übersetzen nur ganz am Ende. Was ist ganz am Ende? Vayu bnei Israel, Shnemasar. Ja? Die Söhne waren 12 zusammen. Und als der das getan hat, Vishibchu Chachamim, die Weisen haben ihn dafür gelobt. Masegel Asheni, Nikravlo mitargem. Die zweite Egelgeschichte wird gelesen, aber nicht übersetzt. Eze Masegel Asheni, was ist eigentlich diese Masegel Asheni? Min vayomer Moshe, von wo Moshe zu Aaron gesprochen hat, ad vayar Moshe, bis Moshe sah, was da geschehen ist, weil Aaron sie zum Verderb gebracht hat. In anderen Worten, genau das, was wir nach der Emendation in Rashi erklärt haben, genau das sagt die Gemara hier. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Rabbi Shimon ben Elazar sagt, Olam ya adam zeir betshuvotav, wenn ein Mensch er etwas erwidert, er beantwortet eine Frage, soll er immer auch Achtung geben. Shemitoch Tshuva, Sheshivo Aaron und Moshe, durch die Antwort Aarons an Moshe, Pakru Hama'arim. Ja? Shenemar, Vashlicheu Ba'esh, Vayetze Egel Hazeh. Was heißt das? Pakru Hama'arim. Die Antwort von Aaron war eine problematische Antwort. Und die erlaubt Menschen, hier sich vorzustellen, dass Götzen Macht haben. Was meinen wir damit? Folgendes. Moshe sagt zu Aaron, sagt er, wie ist das so was geschehen? Was hat dieses Volk dich angetan? Ja, meh asalecha mazeh. Dass du so eine große Sünde über sie gebracht hast. Vayomer Aaron sagte, Ali Haraf Adoni, mein Herr soll nicht erzürnt werden. Du weißt doch, dass dieses Volk bösartig ist. Vayomer Ulis hat mir gesagt, dass sie nur Elohim machen uns in Götter, dass sie in Chule von Nenin vor uns gehen soll. Wir wissen nicht, was mit Moshe geschehen ist. ואומר להם, אני אביש גזק למי זה עבירת גול, התפרקו ציטס אפ, ויתנו לי, ונזיאמס מגיגים, והשליחהו ואש, איך אבס עם פואר עיניים גשיקט, ויצא הגל הזה, ויז דה הגל עליי נגל קומן? איך אב גול דריין גטן, ראוס, אז אין קלב קומן? ואז שאין גשפט איסטס. גנץ המאנפן, היסטס, ויקח מידם, רק פונדן גנומן, ויעצר אותו בחרת, er bildete es mit Meisel. Ja? hat schöne Formen gemacht. Va'yaseu egel masecha, er machte daraus ein gegossenes Kalb. Das hat der Moshe nicht erzählt. Es gibt zwei Erklärungen, warum nicht. Ja? Eine Erklärung, ja.
Es ist in dem Satz aber ein Widerspruch, weil hat er jetzt gemeißelt oder hat er es gegossen?
Nein, das ist kein Widerspruch. Es ist eine Kombination, weil man muss die feinen Details machen. So verstehe ich das. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass er einen riesen Block Gold hatte, aus der er was gemeißelt hat. Gold ist nicht Stein. Das war schon das Thema im gestrigen.
Ja, das hatten wir vor kurzem, genau. Okay.
Aber hier steht, ja, Aaron hat es gemacht. Und das hat der Moshe nicht dazu. Also eine Möglichkeit ist, dass Aaron sich schützen wollte und sagte, es ist einfach so geschehen. Nur, er hat sich geschützt, aber was ist dabei geschehen? Er gibt den Eindruck, als ob der Engel sich selbst machen kann. Interessanterweise gibt es ein Midrash, eine midrashische Auslegung, die von Rashi zitiert wird. Nach dieser Auslegung ist der Engel tatsächlich alleine entstanden. Was heißt das, alleine entstanden? Wie kann das sein? Nicht, dass Aaron hier gelogen hat, sondern tatsächlich war er überrascht von was geschehen ist. Moshe hat mal ein Baby, dass die Ägypter schmissen doch die Babys im Fluss, wenn sie die jüdische Babys, wenn sie jüdische Babys im Fluss schmissen, dann haben sie vermutlich auch Babys anders wie umgebracht. Und eine wollte so ein Baby einmeißeln. Und er hat dann einen Namen Gottes aufgeschrieben und das Pergament schnell hingelegt. Und so ist das Kind gerettet worden. Und das Kind hatte deshalb das Pergament. Es wurde gefunden mit dem Pergament. Und er hatte das sein ganzes Leben. Er ist aufgewachsen und er hat dieses Pergament ins Feuer geschmissen und so entstand der Engel. Es ist ein faszinierender Midrash, ein Midrash, den wir ein anderes Mal vielleicht versuchen können zu verstehen oder nicht zu verstehen, wo wir die verschiedenen Kommentare anschauen können. Für uns ist wichtig, dass der Midrash sich mit dem Widerspruch zwischen Aaron hat es gemacht und Aaron hat es nicht gemacht, sondern es ist alleine gekommen, auseinandersetzt. Und es gibt tatsächlich eine Erklärung, nach der der Engel von alleine entstanden ist. Und das ist genau, was die Gemara, nach beiden Erklärungen stimmt die Gemara. Die Gemara sagt, Achtung, von was Aaron gesagt hat zu Moshe, ja, das war jetzt der Egel, also, Bakro ha-Ma'arerim, die Ma'arerim, die Leute, die gegen unseren Glauben sprechen wollen, die das in Frage stellen, die fühlen sich plötzlich frei. Was hat Aaron gesagt? Was schlichu veich? Wer zeigt das? Und auf diese Basis sagen sie doch, Götzen haben Macht. Okay. Birkat Kohanim nikrin velo mitagemin. Ah, hier heißt es, Birkat Kohanim wird gelesen und nicht übersetzt, aber es wird gelesen. Was ist das Problem? Mishum dichtiv yisa. Es soll erhoben werden. Yisa Hashem panav elecha. Ja, erhebe sein Antlitz zu dir. Und was ist das Problem mit Issa? Sagt Rashi. Shelo yomru, Issa panav ist ein Ausdruck auf biblischem Hebräisch. Und das heißt eigentlich, das Gesicht, ein freundliches Gesicht jemandem zeigen, das Zeichen, dass er jemanden besonders begnädigen wird. Sagt Rashi. Shelo yomru, dass man nicht sagen soll, Akadosh Baruch Hu, Gott ist nicht ganz konsequent mit den Juden. Er gibt ihnen besondere Behandlung. Die glauben dann, die das sagen, Israel sind unwürdig. Und wieso wird Gott sein Antlitz zu dir erheben? Aber Rashi sagt eigentlich nein. Ruine in Israel, das stimmt, dass hier steht, die Sapanav, aber nicht, weil sie obwohl sie unwürdig sind, sondern weil sie sind tatsächlich würdig. Alles ist würdig. Die Damrinan Ibrachot, wie mein Maser Ibrachot sagt, in Israel, ist denn das Volk nicht würdig, dass ich mein Angst Sakot zu denen erheben soll? Ani Amati, ich habe gesagt, mach halt das, was er gemacht hat. Wenn man satt ist, soll man Birkat Hamazon sprechen. Wenn nach Mirina Latzmann auf Gesait wird gebezahlt, ach für ein kleineres Maß, wenn sie noch nicht satt sind, tun sie Gott loben. Der Jude geht durchs Leben und er lobt Gott. Und das alleine schafft eine besondere Beziehung und ein besonderer Verdienst. Okay. Ich glaube, wir sollen hier stehen bleiben. Es gibt noch, wir müssen alles, was wir gelernt haben, werden wir noch auslegen müssen. Aber erstens ist das eine Riesenbreite, die wir bis zu Ende lesen müssen. Also wir sind jetzt bis hier angekommen, Isa, und nächste Woche müssen wir uns das alles hier anschauen. Und wenn wir es schaffen, dann gebe ich noch ein paar tolle Erklärungen.